Sie hören das Lehrerzimmer im Kontrafunk. In Großbritannien haben mehr als 1 Million junger Briten aktuell weder einen Ausbildungs- noch einen Arbeitsplatz. 60% aller jungen Menschen zwischen 16 und 24 Jahren hatten noch nie einen echten Job. Dies ist eine der dramatischen Feststellungen des ehemaligen britischen Labour-Ministers Alan Milburn in seinem aktuellen Bericht über Jugendliche in Großbritannien. Und Milburn betont mehrfach, es liege nicht an der Einstellung der jungen Menschen. 80% wünschten sich ernsthaft eine Arbeitsstelle. Versagt das britische Bildungssystem oder setzt der britische Sozialstaat falsche Anreize? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Jan Benz. Er ist Dozent an der Universität in Oxford. Herr Benz, herzlich willkommen im Lehrerzimmer des Kontrafunks.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Bevor wir auf die Ursachen der Misere des britischen Bildungssystems zu sprechen kommen, sollten Sie uns bitte zunächst auf die wesentlichen Merkmale und Unterschiede des britischen Bildungssystems in Bezug auf die Dachländer, in denen wir senden, aufklären.
Ja, das mache ich doch sehr gerne. Also ich denke, es ist hilfreich, sich etwas die Geschichte der englischen Schule vorzuführen. Und da müssen wir jetzt nicht zu weit in die Vergangenheit zurückgreifen, aber vielleicht doch bis ins 19. Jahrhundert, wo eben das englische Bildungswesen stark von den Public Schools, also zum Beispiel wie Eton, was ja sehr bekannt ist, oder Rugby School geprägt wurde. Und da gab es immer die Überzeugung, dass es gleichzeitig um die Vermittlung des Fachwissens, aber auch um die Formung des Charakters ging. Und es war auf einem klassischen Bildungsideal aufgebaut. Also die Schüler studierten natürlich Geschichte, aber dann auch Literatur, Latein, Griechisch, Mathematik, Physik und so weiter. Und es war vorgesehen, dass sie eben zu Staatsmännern, zu Führungspersönlichkeiten herangezogen werden würden, aber dann auch zu Gentlemen in einem christlichen Sinne, also einem gebildeten Charaktermenschen. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann dann eine Phase, die man vielleicht Demokratisierung nennen könnte. Das heißt, der Bildungsstaat wurde ausgebaut und immer mehr Kinder erhielten Zugang zu weiterführenden Schulen. Das sogenannte Tripartitsystem. Und da gab es zunächst die Grammar Schools, auf die ich später noch zu sprechen komme, und dann die modernen Schulen, also die Modern Schools und die technischen Schulen. Und da war das Ziel, hauptsächlich eine gewisse soziale Mobilität zu ermöglichen, die vorher vielleicht auch durch den Ständeunterschied nicht möglich war. Da gab es den großen Einschnitt dann in der Nachkriegsgeschichte in den 60er und 70er Jahren, wo ja auch überall eigentlich die Revolution wütete. Aber hier gab es eben eine Reform, die diese Struktur, diese Dreifachstruktur durch die Comprehensive Schools ersetzt hat, wo eben alle Schüler unabhängig von ihrer Begabung gemeinsam unterrichtet werden sollten. Und da ging dieses Ideal der Gleichheit in den Vordergrund und ersetzte in gewissem Sinne auch, sagen wir mal, die akademische Auswahl. Und dann unter Margaret Thatcher, wie so viel in England, hat sich auch im Schulsystem etwas verändert. Und hier wurden dann die nationalen Lehrpläne entworfen, das standardisierte Prüfungssystem wurde eingeführt, ein sogenanntes Ranking wurde eingeführt. Die Schüler wurden wieder nach Leistungsindikatoren eingegliedert. Und da fing eigentlich das Problem an, glaube ich, wovon wir heute dann diese tragischen und teilweise auch katastrophalen Ergebnisse immer noch erleben. Das zur Geschichte, sage ich jetzt mal. Die Grundstruktur ist tatsächlich etwas anders als, sagen wir, in Deutschland oder in den Dachländern, gerade weil es eben nicht diese Unterscheidung zwischen Hauptschule, Realschule und Gymnasium gibt. Erstmal sollte man dazu sagen, dass die Schüler hier in den Schulen in England früher eingeschult werden. Also die sogenannte Reception, das erste Jahr ist also schon ab 4. 4 bis 5 ist also Reception, dann von 5 bis 10 Jahre ist die sogenannte Primary School, dann von 11 bis 16 die Secondary School und dann von 16 bis 18 die sogenannte Sixth Form und dann ab 18 die Universität. Also es ist praktisch anders im deutschen System insofern, dass alle bis 16 Jahre dieselbe Schule besuchen und dann ab 16 die sogenannten GCSEs, also das General Certificate of Secondary Education, ablegen müssen. GCSEs, wenn Sie diesen Namen sagen, dann fangen hier die Schüler an zu bibbern und zu zittern. Ja? Das sind also diese standardisierten Prüfungen und die würden vielleicht am ähnlichsten dem deutschen Realschulabschluss oder der mittleren Reife vergleichbar sein. Und danach kommen dann dann die sogenannten A-Levels, wo dann aber schon eine Spezialisierung erfolgt. Darüber können wir dann später noch sprechen. Aber das ist so im Großen und Ganzen die Geschichte, die Genese und auch der jetzige Plan der Schulbildung.
Denkt man an britische Schulen, dann kommen einem nebst den Bildern von Schuluniformen natürlich auch Schüler in Privatschulen, insbesondere teuren Internaten, in den Sinn. In welchem Verhältnis stehen denn die öffentlichen Schulen, die sich natürlich auch noch einmal unterteilen, zu den Privatschulen?
Also, da haben Sie ganz recht. Es ist so, dass hier auch viele der öffentlichen Schulen noch eine Schuluniform haben, zumindest bis zu einem gewissen Alter der Schüler. Die ist manchmal etwas lockerer, manchmal etwas enger definiert, aber natürlich identifiziert man so die Privatschule mit der Schuluniform. Ich persönlich finde die Schuluniform eigentlich eine sehr gute Sache, denn so kommt der eigentliche Charakter des Schülers eigentlich viel mehr raus. Es geht nicht so darum, sich darzustellen, sondern es geht mehr darum, im wahrsten Sinne des Wortes Gesicht zu zeigen, weil eben alle anderen selbst gleich aussehen. Aber zu den Zahlen, also die staatlichen Schulen haben eine Riesenmehrheit der Schüler, also sagen wir 93-95%. Das sind die staatlichen Schulen und die Privatschulen den Rest, also ungefähr 6-7%. Im Klartext, also ungefähr 9 der 10 Millionen Schüler in England sind an staatlichen Schulen und ungefähr 500.000 bis 600.000 sind an den Privatschulen.
Gehen wir jetzt auf diesen Bericht ein. Da wird ja sehr dramatisch von einer Lost Generation gesprochen, einer verlorenen Generation. Und tatsächlich die Vorstellung, 1 Million junge Briten sitzen praktisch einfach auf der Straße oder zu Hause herum. Wo liegen die Ursachen? Machen wir bitte zunächst einmal eine Auslegeordnung über die verschiedenen Ursachenfelder.
Also dieser Milburn Report, sollte man dazu sagen, ist eben derzeit der einflussreichste bildungspolitische Report und Dokument in Großbritannien. Und da kamen jetzt vor kurzem eben diese Ergebnisse raus. Das wurde ja auch berichtet, auch in den Medien außerhalb von Englands, innerhalb von Englands natürlich auch. Und da geht es eben um diese sogenannten Needs, N-E-E-T, Needs. Und das sind die, die eben nicht in der Ausbildung sind, aber sich auch nicht auf einen Job vorbereiten und auch nicht mehr in der Bildung sind. Und dieser Prozentsatz war eben in der diesjährigen Studie scheinbar besonders hoch bei 14%. Also das heißt, ungefähr 1 Million Personen gehören zu dieser Gruppe, die nicht mehr in der Schule, aber noch nicht in der Ausbildung und noch nicht in einem zielführenden Job sind. Jetzt muss man dazu sagen, dass, obwohl die Medien außerhalb von England darüber ja breit berichtet haben, diese Zahl eigentlich immer relativ hoch war. Also ich habe es mal verglichen. 2013 war es sogar noch ein bisschen mehr, 13-14%, dieses Jahr eben 13,5% der Schüler. Aber 2015 12%, 2022 11-12%, 2025 12-13%. Also ich sage jetzt mal so, natürlich 13,5 ist schon mehr als in den vergangenen Jahren, aber so auf eine breitere Zeitspanne verteilt ist diese Zahl eigentlich durchwegs hoch. Jetzt ist das keine Entschuldigung, es ist auch nichts Positives, sondern das bedeutet einfach, dass generell das ein Problemfeld ist. Nicht nur dieses Jahr, nicht nur in dieser Generation, sondern auch schon vor 10 Jahren und vor 15 Jahren. Gut, Sie fragen nach Ursachen. Da gibt es, glaube ich, viel zu sagen. Zum einen könnte man sagen, dass das Bildungssystem generell zu prüfungsorientiert ist. Das bedeutet dann, dass wenn die Schüler mal mit der Schule fertig sind, sie keine Lust haben, sich sofort wieder der nächsten, in Anführungszeichen, Prüfung zu stellen. Diesmal jetzt nicht auf dem Tisch vor Ihnen mit Zettel und Bleistift, sondern eben dann in der Jobsuche, die hier in England auch ziemlich brachial sein kann. Also das, denke ich mal, ist das eine. Das zweite ist, dass der Übergang von Schule zu Beruf einfach schlecht organisiert ist. Also dass die Orientierung fehlt und dass da in einem gewissen Sinne natürlich auch das familiäre Umfeld dazu beiträgt. Also einfach eine Orientierungslosigkeit, aber dann auch eine Bildungsinflation, wie wir das ja auch in Deutschland haben, dass es viel zu viele hohe Abschlüsse gibt, dass jeder also studieren muss oder jeder hat zumindest den Eindruck, dass er studieren musste, dass die handwerklichen Berufe zum Beispiel völlig auf der Strecke bleiben, die allerdings dringendstens gebraucht werden. Also England hat gerade bei den handwerklichen Berufen einen großen Mangel. Gleichzeitig, und das würde man gar nicht denken, auch im ärztlichen Bereich, also das war schon vor der Corona-Krise so, dass das NHS, also das nationale Gesundheitssystem, es fehlt einfach dauerhaft an Personal. Und zwar nicht nur Ärzte, sondern auch Krankenschwestern, Altenpfleger und so weiter. Und da fehlt es in einem gewissen Sinne vielleicht an politischen Maßnahmen, zu sagen, das sind alles Berufe, die die einfach da sind, das sind Lehrstellen, ja, da gibt es einen Markt, da müssen wir Leute hinschicken, da müssen wir Leute hin zu ausbilden. Aber dann auch vielleicht dieses Ideal, so ja, so alle müssen studieren, alle müssen einen Doktor haben und dann an die Uni gehen. Und dann natürlich, es gibt weitere Ursachen, über die wir reden können, auch vielleicht psychische Probleme, also die neueren Krankheiten, die an Kindern diagnostiziert werden, Angststörungen, Depressionen, neurodiverse Diagnosen. Also da gibt es sehr viel und das geht natürlich über die Schule hinaus. Und da sage ich jetzt mal, wenn das schon in der Schule diagnostiziert wird, dann nehmen das natürlich die Schüler auch mit in ihr berufliches Leben mit.
Sie haben eben erwähnt, die verschiedenen psychischen Probleme, die ja zum Teil schon mitgeschleppt worden sind, wie Sie gesagt haben. Auf der anderen Seite sind sie ja sicherlich auch verstärkt worden durch die ganze Zeit der Corona-Krise. Das heißt also, wir haben eh schon eine relativ belastete Jugend, die nun eigentlich hier in den Arbeitsmarkt integriert werden sollte. Wie geht denn die Jugend mit dieser Situation um? Was sind hier die Folgen? Also psychische Probleme, aber auch Gewaltprobleme, Verwahrlosung, Drogen, soziale Marginalisierung. Was passiert mit diesen jungen Menschen? Was erfahren sie davon?
Das kommt sehr auch auf die Schicht an, sage ich jetzt mal, in England und dann natürlich auch, wo man sich befindet. Also ich in Oxford, hier sitze ich hier in einer, sagen wir mal, elitären Blase. Darüber bin ich mir auch bewusst. Von daher, wir haben hier nicht die Zustände, die es in London gibt oder dann auch in den nördlichen Städten wie Manchester oder Birmingham, wo es ja fast tagtäglich jetzt Gewalttaten gibt. Nicht nur von Jugendlichen, aber auch von Jugendlichen. Ich denke mal, speziell auf die Schule zugeschnitten, vom Bildungswesen her, ist das Problem zum einen dieses Drillen auf die Prüfung hin, wo viele Schüler einfach dann abschalten und versagen. Ob die mitgezogen werden oder was dann aus denen passiert, ich habe hier mit einem befreundeten Lehrer gesprochen, das ist nicht so ganz klar. Also viele werden aus den Schulen genommen oder wechseln die Schulen. Das heißt, man kann die Fälle nicht nachverfolgen. Bezüglich der psychischen Probleme, viele davon kommen durch die Digitalisierung und diese Digitalisierung schleicht sich ja jetzt schon in die Schulen ein. Das heißt, also viele der Schulen brüsten sich damit, dass sie eben schon Laptops und Tablets in den Schulunterricht einbauen. Tatsächlich, es gibt also ganze Klassen, die also stundenweise überhaupt gar keinen Lehrer sehen, sondern ihre ganze Arbeit nur an einem Tablet machen, wo dann eine Aufsichtsperson dabei sitzt. Das haben wir hier konkret auch bei befreundeten Familien gehört, die dann daraufhin auch ihre Kinder aus der Schule genommen haben oder dann zum Homeschooling übersiedeln. Aber es gibt eben diese Konzentrationskrise, ne? Und dann gibt es vor allen Dingen auch, und damit verbunden irgendwie auch das Fehlen eines wirklichen, was man vielleicht Tiefenlernen nennen könnte. Also nicht nur die Aufnahme von Informationen, die dann wieder ausgespuckt werden, sondern das Lernen und die Aufnahme von Fakten auch als Aufnahme von Wahrheiten und von sinngebenden Sachverhalten irgendwie verstehen. Und das, finde ich, fehlt bei den Schülern ein bisschen. Das ist zumindest meine eigene Einschätzung.
Ein Bildungssystem, das auf diese Bildungsstandards ausgerichtet ist und auf dieses Testen, produziert natürlich eine solche Haltung, wie Sie es erwähnen. Da ist vielleicht auch ein Zusammenhang, wenn man von der Arbeitgeberseite immer wieder hört, das ist ja, soweit ich das überblicken kann, in Großbritannien ähnlich, ein Mangel an Kompetenzen. Aber was auch immer wieder hervorgehoben wird, was wir der Presse entnehmen können, ist eine entsprechende Einstellung beziehungsweise das Fehlen einer gewissen, nennen wir es Arbeitsmentalität, also Stichwort Pünktlichkeit, Durchhaltevermögen und so weiter.
Ja. Völlig. Also da bin ich ganz einer Meinung und das höre ich nicht nur von Lehrern oder von Familien, das höre ich auch, wie Sie sagen, eben von Arbeitgebern, selbst aus Deutschland. Ich habe jetzt mit einigen Bekannten aus Deutschland darüber gesprochen, die selber Angestellte haben und einige von denen, das mag vielleicht sehr extrem klingen, sagen, die stellen prinzipiell keine Deutschen ein. Die nehmen Polen, die nehmen Osteuropäer, Ungarn, gerne Kroaten und ich habe gefragt, ja, aber warum denn? Und der Grund ist schlicht und einfach, weil die Deutschen nicht arbeiten wollen. Die kommen mit einer Mentalität, die einfach nichts beitragen will. Das ist ein Problem. Und ich denke, das ist ein Problem der Schüler. Und meiner Meinung nach wurzelt das schon in einer gewissen Weise eben in der Weltanschauung, die durch diese informationsstarke Lernstrategien in den Schulen vermittelt wird. Dass eben die Welt und damit auch der Arbeitsplatz ist eben ein Platz in einer großen Maschinerie, der irgendwie funktionieren muss, damit das Ganze am Laufen bleibt, am Laufen gehalten wird, aber dann letztendlich gar nicht sinngebend sein kann. Und diese Einstellung nehmen die Schüler natürlich ins Arbeitsleben mit. Vor allen Dingen fehlt dann auch, und das ist in England vielleicht noch etwas anders als in deutschsprachigen Ländern, es fehlt auch ein bisschen der Sinn dafür, dass eben eine Institution oder ein Laden oder generell irgendein Arbeitsplatz davon lebt, dass alle mit an einem Strang ziehen.
Jetzt liegt der Milburn Report auf dem Tisch und Sie haben es ja auch schon erwähnt, ist in der öffentlichen Debatte, im öffentlichen Diskurs ziemlich ins Zentrum gerückt, obwohl, wie Sie ja gesagt haben, eigentlich die Zahlen gar nichts wesentlich Neues sind, sondern eher auf strukturelle Probleme hinweisen. Wie wird er denn hier jetzt in dem öffentlichen Diskurs diskutiert?
Also zum einen sollte man sagen, dass unter der Starmer-Regierung ist jetzt einige Bildungsveränderungen schon vorgelegt wurden. Die wichtigste ist schon geschehen, liegt also in der nicht zu langen Vergangenheit, nämlich letztem Jahr im Januar wurde die sogenannte Mehrwertsteuerbefreiung der Privatschulen abgeschafft. Das heißt, bisher waren Privatschulen von der Mehrwertsteuer befreit. Die Mehrwertsteuer ist, wie auch in Deutschland, sehr hoch, 20%. Was bedeutet, dass die Schulgebühren um 20% gestiegen sind? Konkretes Beispiel, vorherige Schulgebühr war pro Schüler, und es gibt ja doch mehrere Familien, die nicht nur ein Kind haben, 20.000 Pfund pro Jahr plus 20%, sofort auf 24.000 pro Jahr gestiegen. Und viele Schulen können das durch ihre eigenen Reserven gar nicht abgleichen, sodass es natürlich auf die Familien, auf die Eltern abgeladen wurde. Und das hat zu einem starken Rückgang der Schülerzahlen an den Privatschulen geführt. Sofort nach der Einführung sind 11.000 Schüler von den Schulen genommen worden, dann innerhalb des Jahres weitere 20.000, das heißt insgesamt über 30.000 Schüler weniger an den Privatschulen. Jetzt denkt man, naja gut, also dann hat Starmer also mit seiner Regierung tatsächlich den Reichen eins ausgewischt. Das ist aber nicht so, denn die Schüler, die von diesen Schulen genommen wurden, sind hauptsächlich der Mittelstand. Das sind hauptsächlich die Familien, die ihr Geld gespart haben, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen, sie auf die Privatschulen geschickt haben, um die guten Namen auf dem Lebenslauf zu haben. Und die sind auch durch diese 20% jetzt nicht mehr in der Lage, ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Die Superreichen, die interessiert die extra 4.000 Pfund nicht. Sie redeten von der aktuellen Debatte, also die Strategien, die Starmer vorgeschlagen hat, und ich denke, diese Reform, das werden die Lorbeeren sein, auf denen er sich ausruht, denn das ist also von der Politpropaganda her seine große Errungenschaft, die er immer an die große Glocke hängt. Er hat von noch mehr Besteuerung von Privatschulen geredet, was auch immer das heißen soll und wie auch immer das sich dann auswirken wird. Eine wirklich gute Initiative ist, dass es eben neue Lehrer geben soll, 6.500 neue Lehrstellen sollen belegt werden, wobei Kritiker sagen, dass die Regierung keinen klaren Umsetzplan hat. Und es geht auch darum, dass jetzt schon viele Lehrer fehlen. Das heißt, was passiert in der Zwischenzeit? Das sind immer diese großen Strategien, diese großen Zukunftspläne, die dann aber im Tagtäglichen sich ein bisschen verlaufen. Dann soll der Lehrplan Reformen unterzogen werden. Da wird sehr viel von mehr Medienkompetenz gesprochen, mehr Ausbildung im Finanzbereich und dann aber auch Förderung der mündlichen Ausdrucksfähigkeit, was natürlich auch wieder darauf hindeutet, dass eben diese ganzen Bereiche bisher in der Schule etwas vernachlässigt wurden. Er hat also auch von mehr Kunst- und musischer Ausbildung gesprochen, was natürlich sehr gut ist. Wobei hier dann die konservativen Kritiker befürchten, dass mehr ideologische Einflüsse mit dieser Reform einhergehen. Aber dann sagen andere, diese Prüfungsmentalität wird dann eigentlich noch verstärkt werden. Also da gibt's, glaube ich, mal beide Seiten. Das sind so einige der Elemente, die bisher angesprochen wurden.
Jetzt haben wir ja doch noch etwas Sprengstoff in diesem Report. Insofern, es ist ja ein ehemaliger Labour-Minister, oder, der diesen Bericht vorgelegt hat. Inwiefern spielt das auch hier eine Rolle in Bezug auf das Abdämpfen des Berichts oder für die Opposition, dann hier Futter zu bekommen, um die Regierung zu kritisieren?
Das ist sicherlich immer ein Faktum. Deswegen, meine Herangehensweise ist immer diese Zahlen, die dann in den Medien hochgespielt werden, als, oh, das ist ein großes Problem. jetzt von beiden Seiten, die einmal zu prüfen. Und wenn man sich das anguckt im Vergleich zu den vergangenen Jahren, eben ist da eigentlich kein großer Unterschied. Das kann man jetzt positiv oder negativ auswirken. Man kann sagen, negativ, ja, also es war immer ein Problem. Ja, also dieses Problem muss gelöst werden. Bitte, wenn wir das Problem schon seit 15 Jahren haben, seit 20 Jahren, dann warum macht niemand etwas? Man kann es aber auch positiv auslegen und sagen, also so brachial, katastrophal, wie das also die Medien teilweise darstellen oder dann auch die Opposition, ist es dann nun tatsächlich nicht.
Jetzt haben Sie vorhin noch einen sehr interessanten Punkt angesprochen, auf den ich abschließend zu sprechen kommen möchte. Homeschooling als Alternative. Und es gibt ja auch die Free Schools, die vor circa 15 Jahren eingeführt worden sind. Inwiefern stellt dieser Bildungsweg wirklich eine Alternative dar?
Da gibt es tatsächlich sehr viel zuzusagen und wahnsinnig wichtige Punkte. Also zum einen denke ich, dass generell unabhängige Schulen, die jetzt auch immer mehr in Netzwerken konsolidiert werden, was gut ist, denn da gibt es dann ein gewisses Netzwerk unter den Schulen, die sich gegenseitig helfen, gegenseitig auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zum einen bildet das einfach eine Alternative zum staatlichen Schulsystem. Und diese Alternative zu haben, ist prinzipiell meines Erachtens sehr gut. Das ist das eine. Das zweite ist, dass, und das hat teilweise die Regierung jetzt auch schon gesehen, dass mehr Verantwortung und mehr Einfluss der Erziehung der Kinder und der Bildung der Kinder in die Hände der Lehrer gelegt wird. Also ich habe jetzt gesehen, dass zum Beispiel in einer Debatte wurde vorgeschlagen, dass das Schulgeld, was ja von den Steuern abgeht, von den Abgaben abgeht, wieder zurück in die Hände der Eltern gelegt werden soll, um dann in die Schulen investiert zu werden, wo sie dann die Kinder wirklich haben wollen. Und das sind nicht unbeträchtliche Summen. Das sind teilweise 4.000 bis 6.000 Pfund pro Jahr. Nicht wahnsinnig viel, aber auch nicht wahnsinnig wenig. Und ich finde, das ist zum Beispiel eine gute Strategie. Generell beim Homeschooling, was hier in England möglich ist. Und da gibt es auch Hybridsysteme. Also es gibt zum einen, ich kenne selber Familien, die also mit Homeschooling angefangen haben, gerade weil ja in den jungen Jahren sehr wenig Lehrstoff eigentlich durchgenommen werden muss, mit dem Homeschooling anfangen und dann die Kinder mit einem Vorsprung sozusagen in die Schule schicken. Ich habe andere Fälle gesehen, auch im eigenen Umfeld, wo die Eltern einfach gesehen haben, was in den Schulen gemacht wird und waren darüber entweder so schockiert oder so desillusioniert, dass sie gesagt haben, das machen wir lieber selber. Ja, und sparen uns die Zeit, das Kind in die Schule zu fahren oder dann dafür auch noch zu bezahlen. Und dann ist natürlich ein Kernpunkt der Inhalt. Welche Inhalte vermittelt werden. Und da ist das Homeschooling natürlich Trumpf. Denn beim Homeschooling, es gibt mehrere Arten der Curricula, die auf der klassischen Bildung sich konzentrieren, die also, sagen wir jetzt mal, klassische Literatur durchnehmen, die auch verschiedene Arten der Mathematikbildung anwenden, dass es auch also aufs Kind zugemünzt werden kann. Einige Kinder sind mathematisch vielleicht begabter, andere weniger begabt. Dann gibt es aber auch verschiedene Arten, Mathematik zu lernen. Und gerade für Jungs, also ich selber, das ist ja auch schon meine Generation, habe in der Schule immer sehr gelitten, denn ich habe einfach nicht diese Lernweise, die die Lehrer eben am besten fanden oder am besten konnten, hat für mich nicht gewirkt. Und ich darf jetzt vielleicht noch eine kleine Fußnote hinzufügen. Es geht einfach darum, die Mentalität aufzubauen, dass die Eltern mehr Verantwortung dafür übernehmen, was ihren Kindern beigebracht wird. Einige Eltern machen das von sich aus, aber ich denke, diese Kultur, diese Mentalität sollte wieder eingeführt werden. Und dann kümmern sich die Eltern letztendlich, auch die nicht Homeschooling machen, die kümmern sich mehr darum, was dann in den Schulen passiert.
Das nehme ich als Schlusswort zu unserem Thema. Großbritannien hat ein Needs-Problem. Über die aktuelle Misere im britischen Bildungswesen sprach ich mit Dr. Jan Binz. Die Ergebnisse des Milburn Reports zeigen, dass Großbritannien im europäischen Bildungsvergleich zu den Schlusslichtern gehört. Eine Mehrheit der jungen Briten ist derzeitig vollständig vom Arbeitsmarkt abgekoppelt. Herr Binz, herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch.
Hat mich sehr gefreut.